Das Thema heute lautet: Ist Jesus Christus Yahweh, JHWH? Ist er Gott? Ist er der lebendige Gott? Auf die Aussprache des Namens komme ich nachher noch kurz zu sprechen. Es ist ein Thema, das viele bewegt, das auch immer wieder mal gewisse Wellen wirft in sozialen Netzwerken. Und ich habe diesen Vortrag gegliedert in vier Bereiche. Warum überhaupt diese Frage? Dann einige Beispiele und wie an dieses Thema herangegangen wird von verschiedenen Seiten oder verschiedenen Menschen und Gruppen. Dann, welche Konsequenzen ergeben sich daraus aus der Antwort, die man auf diese Frage gibt: Ist Jesus Christus JHWH? Und dann, und das ist, war für mich selbst in der Vorbereitung auch mit das Schönste, der Ausblick. Wer ist denn Jesus wirklich? Die ganze Frage ist ja Teil dieser Frage: Wer ist Jesus von Nazareth? Wer ist dieser Jesus? Und diese Frage ist ja nun wirklich nicht unbedeutend. Jesus selbst hat sie gestellt. Und wenn Jesus diese Frage stellt, dann hat sie Bedeutung. Und noch ein weiterer Aspekt. Diese Frage: Was sagt ihr, wer ich bin? Man kann allgemein drüber reden. Was sagen die Leute, hatte Jesus gefragt. Aber er fragt seine Jünger: Was sagt ihr, wer ich bin? Und darauf kommt es schon an. Und wie wenn es jetzt Gott wichtig wäre, dass bloß keine falsche Antwort gegeben wird, offenbart er selbst die Antwort. Denn was Petrus spricht, kommt von Gott. Petrus sagt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Antwort Gottes auf die Frage: Wer ist Jesus Christus? Und die Autorität dessen, der spricht, habe ich euch gerade aufgezeigt. Es ist der, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der spricht: Jesus ist der Christus, der Gesalbte. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist die Basis, der Fels, die Grundlage, auf dem die Gemeinde, die Nachfolger des Herrn Jesus stehen. Nicht auf Petrus gegründet, sondern auf dieses Bekenntnis: Jesus ist der Christus. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Frage: Ist Jesus Christus Yahweh? Kann man ganz schnell beantworten: Nein. Das war's. Amen, ihr dürft gehen. Nein, ich möchte es natürlich ein bisschen weiter ausführen. Aber, und dazu zunächst mal, es gibt ja die Frage: Wie ist es in der Bibel? Welche Rolle spielt diese Frage in der Bibel? Welche Rolle spielt sie in der Geschichte? Und welche Rolle spielt sie in unserer Zeit? Zunächst, in der Bibel spielt diese Frage gar keine Rolle. Die Frage, ob Jesus der lebendige Gott ist, ist keine Frage in der Bibel. Selbst als die Juden Jesus vorwerfen: Du, der du ein Mensch bist, machst dich selbst zu Gott, geht es nicht darum, dass er Gott per se ist, sondern dass er sich so erhöht. Nicht, dass er, ob jetzt Gott Mensch geworden wäre, sondern es ist die Anklage, dass er sich erhöht. Die Frage, ob Jesus Gott ist, spielt in der Bibel keine Rolle. Es wird nie diskutiert. Selbst am Ende der Wirkungszeit des Herrn Jesus wird er ja angeklagt vom Hohenpriester und sagt: Ich beschwöre dich bei dem Höchsten, dass du uns sagst, bist du Gott selbst? Nein, die Frage ist nicht, bist du Gott selbst? Die Frage ist, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Das ist der Gipfel dessen, was er sein könnte überhaupt. Und er beantwortet die Frage: Ja, du sagst es. Er bestätigt es. Das ist er. Jesus ist der Sohn und der Christus, der Sohn des Hochgelobten. Das ist die Antwort. Natürlich, darüber hinaus gibt es etliche Zeugnisse in der Heiligen Schrift von Gott selbst. Psalm 2 begonnen, oder schon früher, aber auch Psalm 2, ich habe jetzt drei Beispiele rausgegriffen. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dann eben dieses Bekenntnis des Petrus, kann man sich merken, wo steht Matthäus 16, 16. Also zweimal die 16 lässt sich einprägen und dort ist dann der Kontext, haben wir gerade zitiert. Und dann auch bei der Taufe auf dem Berg der Verklärung, auch was Petrus dann im Brief schreibt, dass Gott selbst spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Dasselbe hat für Mose gegolten. Das gilt jetzt für Christus. Diesen Vergleich bringe ich dann weiter hinten auch nochmal etwas ausgebaut. In der Geschichte ist mir auch nicht wirklich bekannt, ob diese Frage relevant war. Auf dem Konzil von Nicäa wurde Jesus zum Gott gemacht. Aber nicht in dieser Richtung, sondern, sagen wir in dieser Richtung, er wurde zum Gott erhoben. Es wurde meines Wissens dort nicht festgestellt, dass Gott Mensch wurde, sondern Jesus wurde zum Gott gemacht. Und auch aus dieser Konstellation hat sich so mancher Gedanke dann entwickelt. Ich glaube, Augustinus war es, der gesagt hat, nur Gott selbst kann unsere Sünden auf sich nehmen. Oh, du lieber Augustin, hat er denn die Bibel nicht gelesen? Also, ja, also in der Geschichte bei den Konzilen und Kirchenvätern habe ich auch nicht gründlich nachgeforscht, aber mir ist da jetzt auch nicht viel bekannt. Viel relevanter ist es in unserer Zeit, da werden wir konfrontiert mit den verschiedensten Dingen. Johannes Pflaum hat ein Büchlein geschrieben, Ist Jesus Christus Gott? Bei SCM und verschiedenen anderen, auch bei Hensler Verlag zu bekommen. Hinten drin ist ein Anhang von Michael Kotsch, Leiter und Schriftleiter beim Bibelbund, wo sie diese Frage ist, beinhaltet im Prinzip auch die Antwort. Sie kommen dabei auf das eindeutige Ja. Darauf gehe ich heute nicht allzu sehr ein. Jürgen Laub hat das kommentiert. Fast ziemlich, gell? Ich habe es schon eine längere Zeit auf der Internetseite als Artikel. Ich habe es jetzt ein paar Exemplare drucken lassen. Sie liegen da hinten. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, wenn jemand vielleicht dieses Buch schon gelesen hat, dem empfehle ich, entweder dieses kleine Büchlein mitzunehmen oder auf der Internetseite das auch nachzulesen. Ein Beispiel aus diesem Buch, was Johannes Pflaum geschrieben hat. Mit der Frage, ob Gott selbst am Kreuz starb, steht und fällt das gesamte Evangelium, schreibt er. Und die Schrift, die Bibel, beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen Ja. Ist Gott selbst für uns am Kreuz gestorben? Johannes Pflaum resümiert, ja, eindeutig, ja. Und wer das leugnet, der leugnet das Kreuz und so weiter, der also es geht ja oft darauf hinaus, das ist ein Antichrist. Ja, hat Gott gelogen, als er gesagt hat, dies ist mein Sohn? Hätte er sagen sollen, das bin ich selbst? Auf diese Dinge, wie gesagt, geht Jürgen Laub, finde ich sehr schön, drauf ein, so Punkt für Punkt. Dann gibt es von Lothar Gassmann etliche Publikationen, der für manche auch ein Begriff ist, ähnlich wie Karl-Hermann Kaufmann. Und ich bitte euch, das jetzt nicht überzubewerten, wenn ich Ross und Reiter nenne, möchte ich nicht diese Leute denunzieren, sondern sie einfach als Beispiel nehmen, wie herangegangen wird. Aber eben eine dieser Seiten ist BibleOnly.org. Da sind etliche Aufsätze von Lothar Gassmann drin. Das Erkennungszeichen ist dieser Kompass, um die Richtung zu weisen. Daraus habe ich einige Beispiele zitiert, aber jetzt nicht immer markiert, wo die Quellen herkommen. Da komme ich kurz noch drauf. Dann gibt es zwei Quellen, die ich dort auch beispielhaft hingehängt habe, dass man es ein bisschen vor Augen hat. In den sozialen Netzwerken, Facebook oder wo man sonst irgendwo zugange ist, findet man gelegentlich diese beiden Abbildungen, werden immer mal wieder gepostet. Der Trick hier zum Beispiel ist, die obere Hälfte und die untere Hälfte. Die obere Hälfte bezieht sich auf Jesus, die untere Hälfte auf Gott, Jahwe, es sind immer dieselben Eigenschaften gegenüber und ein paar entsprechende Bibelverse dazu angegeben, um zu belegen, als Beispiel, Jesus wird Herr genannt, Gott wird Herr genannt, also ist Jesus Jahwe. So einfach ist das. Und so mit Retter, mit Erster, Letzter, mit verschiedenen Dingen. Auf ein paar Beispiele gehe ich jetzt im Verlauf dann ein, nicht auf alles. Wer sich genauer oder ausführlicher damit beschäftigen will, dem empfehle ich dieses kleine Büchle, das ich extra dafür jetzt auch angefertigt habe, weil da einfach umfangreicher drin ist. Ich wollte ein kleines Handout machen für heute. Handout ist Neudeutsch, heißt einfach so Handzettel. Dass man es mitnehmen kann. Es sind jetzt etwa 100 Seiten geworden. Ich habe dabei aber auch einige Artikel aus der Internetseite dazu kopiert, die einfach relevant sind in diesem Thema. Ich habe 25 Stück machen lassen, es sind alle weg. wer noch daran Interesse hat, findet diesen Artikel als Artikel bereits auf meiner Internetseite. Aber ich habe es vor, auch nochmal nachdrucken zu lassen. Schreibt mich an, ich schicke es euch kostenlos zu. Irgendwann wird es mir dann so einen Schutzbeitrag wieder verlangen, so den Selbstkostenpreis, aber ihr bekommt es kostenlos. Der Name Gottes ist so eine Frage, die noch keine eindeutige Antwort hat. Die Schreibweise des Namens ist gemeinhin klar. Im deutschsprachigen Raum ist es JHWH, im englischsprachigen Raum wird dann das Y verwendet, sonst würde man J statt J sprechen. Aber das sind nur so sprachliche Eigenheiten. Manchmal wird Gott geschrieben, manchmal Herr oder auch Herr. Diese beiden Schreibweisen sind am geläufigsten. Das findet sich so gut wie nie in Bibelübersetzungen, in manchen Schriften ja, ich habe es hier auch verwendet. Die Frage ist einfach, das ist der Name Gottes, wie er geschrieben wird. Aber wie wird er gesprochen? Jehova, Jahwe, Jahuwa. Nochmal anders, es ist nicht klar. Wir wissen, wie man seinen Namen schreibt, aber wir wissen nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich gebrauche gelegentlich Jahwe. So steht es auch in meiner Elberfelder Bibel. Aber sie schreiben auch, die Aussprache ist nicht gesichert. Hat Vor- und Nachteile. Dadurch, dass es nicht sicher ist, wird dieser Name in dem Sinn auch nicht missbraucht in unserer Zeit. Aber wir sehnen uns doch auch danach, den Namen zu kennen. Allerdings muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich kenne den Namen von meinem Vater, er heißt Willi. Aber ich sage nicht Willi zu ihm, ich sage Papa zu ihm oder Vater zu ihm, denn er ist mein Vater. Und so hat uns der Herr Jesus ja auch gezeigt, zu Gott Vater zu sagen, obwohl er seinen Namen offenbart hat. Was auch immer das bedeutet, das ist uns leider etwas verborgen. Es gibt verschiedene Versuche, aber ganz endgültig haben wir da keine Antwort. Wie bin ich vorgegangen? Sowohl hier in dem Büchle, hier ist es vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter als jetzt hier in dieser Präsentation. Ich habe jeweils dargestellt, was ist der Beleg für die Aussage, Gott ist der Herr, der Retter, der Erste und so weiter. Dann die Aussage, Jesus ist so und so. Und was ist jetzt die Erklärung? Gibt es eine Auflösung dafür? Ich habe, wie gesagt, einige Beispiele. Das erste Beispiel, das ich jetzt gebrauche, ist Retter. Und da sagt nun Gott ganz ausdrücklich, es gibt außer mir keinen Retter. Jesaja 43, 11. Es gibt noch weitere Stellen. Und im Neuen Testament ist Jesus der Retter. Ja, ist Jesus Gott? Die Begründung in diesen Gegenüberstellungen, die läuft in dieser Weise ab. Und dieses soll dadurch belegt werden. Und es ist ja, Larry hat uns gestern gelehrt, entweder du hast einen Vers oder du hast keine Antwort. Und hier haben sie Verse. Ist das die Antwort? Die beste Auslegung für die Bibel ist die Bibel selbst. Und das Gefährlichste dabei ist, dass man bestimmte Dinge weglässt. Da hat mal jemand den Spruch geprägt, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Wenn jemand kommt und seine Schuld bekennen will, ich habe einen Strick geklaut, wird man vielleicht das als Bagatelle abtun und sagen, ist okay, dann bringen wir den Strick zurück. Zurück ist wieder gut, okay, dann bringt dann den Strick zurück, legt ihn vielleicht so irgendwo hin. Aber wenn er verschweigt, dass am Ende dieses Strickes eine Kuh war, Dann ist es eine halbe Wahrheit. Ja, versteht dieses Beispiel. Natürlich wird Gott selbst der Herr genannt, weil er ist der Herr über alles, er ist der Herrscher. Und Jesus wird auch Herr genannt, ja, das stimmt. Aber ist deswegen der Schluss richtig? Der Schluss, da haben wir einiges rausgehört, dass Jesus Gott ist. Der Retter ist der alleinige Gott. Dem alleinigen Gott, unserem Retter. Wie redet er uns? Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Judas, Vers 25, zum Beispiel, macht deutlich, dass Gott der alleinige Retter ist und der alleinige Gott. Aber er tut es durch Jesus Christus. Das hat er in der Geschichte ja mehrfach gezeigt, das ist eben im Büchle dann ausführlicher drin, mehrfach gezeigt. Er hat Israel gerettet aus Ägypten. Er tat es durch Mose. Er hat Israel errettet vor den Midianitern. Er tat es durch Gideon. Und so ist Gott immer der Retter. Aber er tut es, durch wen er beruft. Und so redet er uns. Gott redet uns. Durch Jesus Christus. Und wenn man diese Aussagen verschweigt, hat man die Aussage, Jesus ist der Retter, Jesus ist Gott, weil er uns rettet und Gott der einzige Retter ist, zwar mit der Bibel begründet. Aber man hat wesentliche Dinge weggelassen. Und das ist gefährlich. Paulus führt es in der Synagoge in Antiochien entsprechend aus und sagt, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach seiner Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Und das ist ein Satz, der aus vielen Einzelteilen besteht. Und manchmal hilft es, so einen Bibelvers zu kopieren und dann, ist jetzt ein schlimmes Wort, aber dann zu zerlegen in seine Bestandteile. Aber es hilft manchmal, ich habe es hier gemacht, um euch zu zeigen, der Vers steht hier nochmal drunter zur Kontrolle, dass ich nichts ausgelassen oder verändert habe. Aber es macht einfach deutlich, Gott hat. Er ist es, der getan hat. Und was hat er getan? Das, was er verheißen hatte. Am Anfang war das Wort. Er hat es gesagt, ich werde es tun. Und dann hat er getan. Und was hat er getan? Er hat aus Davids Nachkommenschaft, entsprechend seiner Verheißung, Jesus Christus gebracht. Als was? Als Retter. Heiland und Retter ist dasselbe Wort. Savior. Soter, auf Griechischen. Genau. Und das hat er zunächst und zuerst für Israel getan. Aber auch für uns, wie 1. Johannes 4, Vers 14 auch sagt. Auch diese Stelle wird natürlich in diesen Abbildungen weggelassen, unterschlagen. Ich sage es wirklich mal böswillig, unterschlagen. Hier, 1. Johannes 4, Vers 14 steht, weiß es jemand auswendig? Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt oder als Retter der Welt. Die Apostel haben gesehen und sie bezeugen, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als Heiland, als Retter der Welt. Ist Jesus Christus Jahwe? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Zeugnis der Apostel, das ist das Zeugnis der Schrift. Und so schauen wir uns ein paar Beispiele an. Der Richter, Gott ist der Richter, wie Abraham in der Verhandlung bezüglich Sodom und Gomorra zu Gott sagte, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Wer ist Abraham erschienen? War das Jesus oder Gott selbst? Jedenfalls wird im 2. Timotheus 4 gesagt, dass Jesus der Richter der Lebenden und der Toten ist. Also ist Jesus Gott? Ist Jesus Jahwe? Da gibt es Verse zur Erklärung. Ganz einfach. Der Vater richtet niemand. Das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Also der Vater ist Mensch geworden und hat das Gericht mit sich gebracht oder hat das Gericht dem Sohn gegeben. Also man muss Verrenkungen anstellen, um zu sagen, Jesus ist Jahwe, wenn man diese Verse mit einbezieht. Paulus auf dem Areopag in Athen legt das ja auch so für jedermann verständlich dar. Gott ist es, der die Welt richtet, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat den Beweis gegeben, nämlich dadurch, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Da steckt so viel Wahrheit drin. Das ist so reine, komprimierte Worte. Silber. Am Eingang zur Erde geläutert, 7-mal gereinigt. Es ist klar, für jedermann verständlich. Das ist die Freude bei alledem, was man so entdecken darf. Aber die Traurigkeit ist, dass dennoch sich solche Figuren halten. Es ist so schmerzhaft. Weiteres Beispiel, das Haupt. Es gibt einen Vers in den Chroniken, wo Gott das Haupt über alles ist, der über alles erhaben ist. Keine Frage, natürlich ist Gott über allem. Und dann gibt es zwei Verse oder mehrere Verse im Neuen Testament, die Jesus als das Haupt über alles, jede Gewalt, jede Macht beschreiben oder Haupt über alles. Wobei dieser Vers, wurde zitiert dort als Beleg, aber der Vers enthält schon die Wahrheit, also schon die Auflösung. Er, da ist von Gott die Rede, er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das geht von Gott aus. Gott hat Jesus als Haupt über alles auch der Gemeinde gegeben. Es gibt noch einen Vers da, der das wunderbar auf oder erklärt oder darstellt. Ich will, dass ihr, ihr dürft das nicht wissen, es ist ein Geheimnis. Nein, Quatsch. Ich will, dass ihr wisst, nicht vermutet, dem mal nachforscht. Ich will, dass ihr wisst. Und in diesem Korintherbrief sagt Paulus, manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Ich will, dass ihr wisst, Christus ist das Haupt für jeden Mann. Der Mann ist das Haupt für die Frau. Das ist keine Diskussion, das ist gegeben. Und das Haupt über Christus ist Gott. Gott ist der Höchste. Dann kommt Christus, denn ihm hat er alles unter die Füße gestellt. Dann kommen die Männer und dann die Frauen. Es gibt noch andere Hierarchien und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber ich will, dass ihr wisst, Gott ist das Haupt von Christus. Christus ist das Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Dann gibt es diese Beispiele der Liebe. Wie Christus die Gemeinde geliebt, so sollen die Männer die Frauen lieben. Da ist keine Unterdrückung. Da ist eine Hingabe, ein Gewinnen, ein Werben, ein Erlösen. Epheserbrief. Aber da kommen wir später auch noch einmal kurz drauf. Dann die Frage, ist Jesus der Herr? Das griechische Wort Kyrios, ein gefundenes Fressen, wenn man das zum ersten Mal hört. Jesus ist Kyrios, Gott ist Kyrios, Jesus ist Gott. Als ich das zum ersten Mal hörte, hat es mich irgendwie beeindruckt. Da habe ich gedacht, ja, das scheint ja zu stimmen. Selbe griechische Wort, selbe griechische Bedeutung auf beide. Dann sind entweder beide Gott oder der eine ist tatsächlich der andere. Jedenfalls ist derselbe Titel. Und nun? Also es hat mich eben anfangs beeindruckt, wenn man sich dann aber mit der Materie selbst beschäftigt, dann merkt man das gar nicht, dass die Dinge gar nicht so geheimnisvoll sind, sondern sich erklären lassen. Zur Begründung natürlich zunächst, ich bin der Herr, ich habe dich herausgeführt aus Ur in Chaldea, sagt Gott zu Abraham. Er sagt es als erstes der Gebote für Israel, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe euch aus Ägypten herausgerufen. Gott ist der Herr, keine Frage. Petrus sagt zum Cornelius von Jesus Christus, dieser ist aller Herr. 1. Korinther 8,6 wurde auch schon erwähnt. Wir haben einen Herrn, Jesus Christus. Also ist Jesus Christus Jahwe. Die Begründung ist dort so. Wenn man nun wirklich unterschlägt, warum Jesus der Herr ist, dann kann man sagen, Jesus ist Jahwe. Wenn man mit einbezieht, das Ende der Pfingstpredigt, Petrus, erfüllt von Heiligem Geist, sagt, das ganze Haus Israel vermute, wisse, nicht mit, also wir nehmen es stark an, ihr sollt wissen, zuverlässig, Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Auch da steckt mehr drin, als nur dieses zum Herrn machen. Es ist der Jesus, der gekreuzigt wurde, der zum Herrn gemacht wurde. Es ist nicht ein übernatürlicher, göttlicher Jesus, der nun diese Herrschaft hat und nur seine menschliche Hülle ist gestorben. Nein, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn gemacht. Man braucht es ja nur nachlesen. Es steht ja da, ich behaupte, es versteht jeder. Nur es glaubt kaum jemand. Und das ist das Tragische. Philipper 2 wurde auch schon mehrfach erwähnt, natürlich auch einer der Standardverse. In göttlicher Gestalt, Gott gleich, das heißt Gott sein und so weiter, wird ja gern begründet. Aber hier steht dann, darum, wegen seinem Gehorsam bis zum Tod, darum hat Gott ihn erhöht. Dasselbe, er hat ihn zum Herrn gemacht, zum Christus. Gott hat ihn erhöht, warum? Weil Jesus ihm gehorsam war bis zum Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Darum, aus diesem Grund hat Gott ihn so hoch erhöht, ihm, dem Herrn Jesus, den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott hat Jesus den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ob das nun der Name Jeshua ist, ist anzunehmen, aber geht hier gar nicht daraus hervor. Jedenfalls das Bekenntnis aller wird lauten, Jesus ist der Herr. Gestern war mal die Frage, die Stefan auch gestellt hat, kann man jemanden zu diesem Bekenntnis zwingen? Also man wird es nicht durch Folter herauspressen müssen, sondern manche werden es freudig bekennen, Jesus ist der Herr. Manche werden es zähneknirschend erkennen müssen, Jesus ist ja wirklich der Herr. Gott hat ihn dazu gemacht. Sie werden es erkennen und es wird vielleicht zu spät sein. Ich hoffe es nicht, aber die einen freudig, die anderen zähneknirschend. Aber alle werden erkennen, Jesus ist der Herr. Und ihm wird sich jedes Knie beugen, wenn die Mäuse diskutieren, ob es Katzen gibt. Dann können sie sich die Köpfe einschlagen oder heiß reden. Sobald eine Katze auftaucht, ist die Diskussion erledigt. Ich möchte nun Gott nicht mit einer Katze vergleichen, aber einfach die Verhältnismäßigkeit. Wir können uns wirklich die Köpfe heiß reden. Wenn aber Jesus in seiner Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Vaters, in der Herrlichkeit der Engel und so weiter, oder mit dieser Herrlichkeit erscheint, und wenn Gott selbst kommt, dann sind diese Fragen erledigt. Und dann werden viele erschrecken und viele vor Erlösung und Erleichterung das bekennen. Jesus ist der Herr, nicht um Jesus anzubeten, sondern zur Ehre Gottes des Vaters. Und es heißt hier eben auch, in dem Namen Jesu. Eine dieser Stellen zur Begründung, dass Jesus Jahwe ist, ist ja die Anbetung. Und dann wird Jesaja, ich weiß nicht genau wo, beschrieben, das heißt, so spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen. Und das wird dann zitiert, Lothar Gassmann führt das so aus, das wird zitiert in Philipper 2 und dann bringt er diese Stelle. Jesaja sagt, mir wird sich jedes Knie beugen, spricht der Herr. Hier heißt es, in Jesu Namen wird sich jedes Knie beugen. Aber es geht hier um die Ehre Gottes. Aber das wird dann auch gern nicht so genau genommen, weil es wird ja die Theologie auch durcheinander bringen, die man gerne forcieren möchte. Ich denke, ihr versteht ein bisschen so die Herangehensweise. Wenn man die eine Stelle sieht, die andere Stelle sieht, dann kann man ins Straucheln kommen. Jesus Kyrios, Gott Kyrios, Jesus ist Gott. Wenn man diese anderen Stellen mit einbezieht, dann ist klar. Und dann wird es einmal klar gemacht, warum Jesus der Herr ist, und dann ist er immer der Herr. Joel Hemphill hat in einem Buch, das wir jetzt im Moment nicht mehr haben oder noch nachdrucken müssen, da geht Gott und Jesus ist der Titel. Und er hat auf der Rückseite einfach mal die Briefanfänge hingeschrieben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Über 20 Mal, weiß nicht wie viel, also sehr oft. Aber das ganze Buch zieht sich dieses hindurch, die Unterscheidung zwischen Gott und Herr. Es ist, ja, okay, ja, es ist überwältigend, die Unterscheidung, die die Bibel macht. Und es ist bestürzend, die Vermischung, das Durcheinanderbringen, das die Theologen fabrizieren. Ich bin manchmal geneigt, von Theologen statt von Theologen zu sprechen. Es sind Lügen über Gott. Entschuldigung. Und allzu oft, ja, ich möchte die Leute nicht, also sie meinen es wirklich ernst, es geschieht nicht in böser Absicht. Das halte ich allen zugute. Sie sind einfach nur, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, man kann es halt einfach, sie können es irgendwie nicht erkennen. Aber es ist bei den allermeisten keine Absicht, ihre Schäfle zu verführen. Deswegen, ich möchte es mit aller Gnade sagen. Die Frage nach dem ersten und letzten ist etwas schwieriger, finde ich. Da gibt es keine so ganz einfache Auflösung. Gott selbst spricht, ich bin der Erste und der Letzte, und Jesus sagt dasselbe. Ich bin der Erste und der Letzte. Noch einmal. Gott bezeichnet sich in Jesaja, Entschuldigung, und Jesus in Offenbarung 1,17 und 2,8. Ist also Jesus jetzt doch Gott? Diese Aussage scheint ein bisschen ein Ausreißer zu sein. Oder halt, da gibt es keine so ganz klare Auflösung, so ganz einfach zunächst. Aber wenn man den Kontext mit einbezieht, dann wird schon mal vieles klar. Der in Jesaja spricht, sagt, außer mir gibt es keinen Gott. Der in Offenbarung spricht, sagt, ich war tot und bin lebendig. Das sagt er in beiden Vorkommen in der Offenbarung. Nun, entweder war Gott tot und ist nun wieder lebendig, aber dann haben wir Widerspruch mit anderen Dingen, der Unveränderlichkeit Gottes, der Unsterblichkeit Gottes, der Unsichtbarkeit Gottes und so weiter. Oder die andere Möglichkeit, Jesus ist eben nicht Gott, sondern einfach in einer anderen Hinsicht der Erste und der Letzte. Es wird jetzt zu weit führen, das alles darzulegen. Ich habe auch das hier drin und auch auf der Internetseite etwas ausführlicher dargelegt, wie Jesus ja mehrfach von Ersten spricht, die Letzte sein werden. Viele Erste werden Letzte sein. Also nicht nur er, nicht nur Gott, sondern noch viele andere werden Erste und Letzte sein. Er gebraucht dazu einmal ein Gleichnis auch mit den Weingärtnern, wo er das dann sagt, es gibt Erste, die Letzte sein werden, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Auch was Gott selbst spricht in dieser zweiten Jesaja-Stelle, sagt Gott selbst, und bei den Letzten bin ich derselbe. Auch dort weist Gott darauf hin, dass es außer ihm noch weitere Letzte gibt, was auch immer das bedeuten mag. Ich kann jetzt dieses Erster und Letzter nicht völlig auflösen. Es ist für uns in der Logik ein Widerspruch. Wenn zwei Leute ein Wettrennen machen, also angenommen Putin und Trump machen einen Wettlauf, dann berichten ihre beiden Zeitungen davon. Angenommen, Trump gewinnt, Putin ist der Zweite. Dann würde in der russischen Zeitung vielleicht stehen, die beiden Präsidenten haben diesen Wettlauf gemacht und unser Präsident hat einen ehrenvollen zweiten Platz errungen und Trump wurde Vorletzter. Stimmt. Wenn Trump gewonnen hat, ist er Vorletzter. Putin der Letzte. Ist einfach eine Frage der Darstellung. Aber wenn es nur um einen ginge, der Erster und Letzter ist, dann gebrauchen wir das nicht. Es geht um andere Dinge. Gott ist der Ursprung aller Dinge, der Anfang und auch das Ziel. Er hat für unseren Glauben den Herrn Jesus als Anfänger und Vollender hingestellt. Das sind gewisse Beziehungen, die Schrift uns deutlich macht, die aber jetzt den Begriff Erster und Letzter nicht gebrauchen. Es gibt noch weitere Aspekte. In Jesaja 53 wird geschrieben, dass es dem Herrn gefiel, ihn, also seinen Knecht, zu zerschlagen. Das ist einerseits so verachtet wie kein anderer, also so niedrig gemacht, somit der Letzte. Und Philipper 2, was vorhin hier war, er hat ihn erhöht über alles, der Erste, also der Oberste von allem. Auch diese Aspekte sind darin enthalten. Ja. Vielleicht so viel hierzu. Dann gehe ich nicht mehr auf die einzelnen Begründungen in den verschiedenen Stellen ein für Gott und Jesus, sondern es ist ja jetzt klar, dass wenn ich vom Fels rede, ist dort vom Fels die Rede. Gott sei der Fels, Jesus ist der Fels. Die Auflösung dazu ist, dass Jesus selbst diese Stelle zitiert aus Jesaja, dass Gott selbst einen Fels, einen Stein legen wird in Zion, der zum Fels des Strauchelns und Fels und Stein des Ärgernisses oder umgekehrt, aber auch zum Grundstein gelegt wird. Und warum geschieht das? Weil er es beschlossen hat, ich werde jetzt dieser Grundstein? Nein, von dem Herrn her ist das. Gott selbst ist der Initiator, dass dieser Stein in Zion gelegt wird. Gott selbst hat ja veranlasst, dass Jesus geboren wird und zu diesem Grundstein, Eckstein wird. Was eben hier angekündigt ist. So viel zum Fels. Es wird auch wieder angewandt, eben an verschiedenen anderen Stellen. Und nun kommt eine Stelle in 1. Korinther 10 und ich wage jetzt eine These. Und ich bitte euch, die nicht ungeprüft zu schlucken, sondern einfach darüber nachzudenken. In 1. Korinther 10, Vers 4 steht geschrieben, dass das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist. Alex hat es ja ein bisschen auch ausgeführt, dieses Tybikos. Es ist ein Vorbild für uns. Sie sind durch die Wüste gewandert. Sie haben diesen geistlichen Trank getrunken, den geistliche Speise gegessen. Das kommt gleich im nächsten. Und dieser Fels war, ich habe jetzt nicht das lateinische Wort Christus genommen, weil auf Deutsch heißt das nichts anderes als der Gesalbte. Sondern einfach der Gesalbte hingeschrieben. Weil wenn wir in der Schrift lesen, der Fels war der Christus, dann lesen wir zwar Christus, aber es geht uns ähnlich wie bei den Juden vielleicht. Wenn die JHWH lesen, dann sagen sie, da steht Hashem. Aber da steht nicht Hashem, sondern JHWH, der Name Gottes. Aber Hashem heißt einfach der Name. Da steht der Name, insofern richtig. Aber die Buchstaben sind nicht Hashem, sondern JHWH. Und so, wenn wir lesen, der Christus, dann denken wir Jesus. Der Fels, der sie begleitet hat, war Jesus. War es so? Meine These, nochmal zum, durch Wolke und Meer sind sie auf Mose getauft worden. Davon berichtet uns das Alte Testament nicht direkt. Aber 1. Korinther 10 sagt das. Sie sind in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden. Und die geistliche Speise und der geistliche Trank haben sie aus diesem geistlichen Felsen bekommen, das sie begleitete. Nun frage ich euch, das Wasser, das aus dem Felsen war, gekommen ist, ist es das, was damit gemeint ist? War dieses Wasser geistliches Wasser oder natürliches Wasser? Hat es nass gemacht oder die Seele gesättigt? Es hat nass gemacht, es hat den Durst gestillt. Es war Wasser. Auch dieser Fels, den sie geschlagen haben, er hat sie ja nicht begleitet. Sie sind zweimal an eine solche Stelle gekommen, wo ein Felsen war. Deswegen meine These, wie gesagt, schluckt sie nicht einfach, aber eine These, dieser Fels, der sie begleitete, ist Mose. Mose ist der Gesalbte, der sie begleitete. Mose ist der von Gott Beauftragte, der von Gott Eingesetzte, der von Gott Begabte. Mose hat Gottes Geist bekommen, um das Volk aus Israel herauszuführen. So wie Jesus Gottes Geist bekommen hat, um uns aus der Welt herauszuführen. Ich habe es nochmal ein bisschen so gegenübergestellt. Mose und Jesus. Mose wird als Prophet bezeichnet, Jesus auch. Ein Propheten wie dich, will ich aus den Brüdern erwecken. Der Gesalbte, das wird für Mose nicht direkt gebraucht. Außer wenn man so will, in 1. Korinther 10, wo auch die Taufe, die sonst nirgends gebraucht wird, auch auf Mose bezogen wird. Jesus jedenfalls ist der Gesalbte. Mose ist der Mittler des ersten Bundes, Jesus der Mittler des neuen Bundes. Mose sprach, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Und das hat Jesus zitiert dem Teufel gegenüber, Matthäus 4,4. Das ist identisch. Die geistliche Speise, die das Volk Israel bekommen hat, die Worte, durch die sie leben sollten und werden und würden, das ist das, was Gott dem Mose gesagt hat. Es ist nicht das Manna. Das ist auch gekommen. Aber die geistliche Speise ist das Wort Gottes. Das geistliche Wasser ist die Zuwendung, das Reden Gottes, das Wandeln in seiner Wahrheit. Das ist dieses Wasser. Und dieses Wasser, dieses geistliche Wasser, diesen geistlichen Trank, den hat Mose vermittelt für Israel. Und den hat Jesus vermittelt für uns. Darin sehe ich eine Parallele. Deswegen halte ich es für möglich, und so eben auch die Taufe auf Mose getauft, auf Jesus getauft, somit auch Mose der Fels, der sie begleitete, Jesus der Fels, der uns begleitet. Jesus hat gesagt, es wird eher Himmel und Erde vergehen, als dass ein Strichlein vom Gesetz vergeht. So fest ist das, was Mose gesagt hat. Und Jesus hat auch gesagt, eher vergehen Himmel und Erde, als dass eines seiner Worte vergeht. Ich meine, auch das verdient das Attribut Fels. Es ist wirklich fest. Nach dem Vortrag, wenn es okay ist. Ja. Insofern halte ich es für möglich. Ihr müsst das nicht verkämpfen. Ich wollte es einfach nur mal so darlegen, dass in 1. Korinther 10 nicht unbedingt von Jesus die Rede ist, sondern von dem Felsen, der sie begleitete. Und dieser Felsen, der Volk Israel begleitete, ist der Gesalbte, nämlich Mose gewesen. Und das alles ist ein Vorbild für uns. So wie Mose für das Volk war, so ist Jesus für uns. Das ist ein Typikus auf das, was für uns geschieht. So in diese Richtung, diese Gedanken. Ein weiterer Punkt ist, was auch gerne angeführt wird in Diskussionen, auch auf diesen Abbildungen ist es mit dabei, bei Gassmann meines Wissens auch und verschiedenen anderen. Jesus vergibt Sünden, also ist er Gott. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott allein. So sagten es ja die Schriftgelehrten, das war jüdisches Denken, um das nochmal so aufzugreifen, das war völlig klar. Geht Jesus auf diesen Vorwurf ein? Was sagt Jesus auf diesen Vorwurf hin? Als was bezeichnet er sich? Sagt er, ja, endlich habt ihr erkannt, ich bin Gott. Nein, er sagt, ich bin der Menschensohn. Der Menschensohn hat Vollmacht. Nicht der Gottessohn, nicht Gott selbst, sondern der Menschensohn. Er hat Vollmacht. Und als Beleg in dieser Sache kann uns auch helfen, Johannes 20, Johannes 20, wo Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist, wem ihr vergebt, dem ist vergeben. Er hat damit die Jünger nicht zu Göttern gemacht. Er hat ihnen die Vollmacht erteilt, die er selbst hatte. Ich habe jetzt mein Kontokärtle nicht dabei, aber wenn ich jemandem von euch mein Kontokärtle gebe und die Geheimzahl dazu sage, dann kann er an den Bankautomat gehen und Geld holen, solange was das Konto hergibt. Weil er hat Vollmacht. So einfach ist das. Das ist Vollmacht. Und diese Vollmacht, auch Sünden zu vergeben, hat Jesus von seinem Vater empfangen. Er ist der Menschensohn und er wurde bevollmächtigt dazu. Noch zu noch viel mehr. Ich wollte gerne noch das hohe priesterliche Gebet mit euch anschauen, aber es würde zu weit führen. Aber lest es euch mal durch. Da kommen diese, so viele Aspekte werden darin auch noch angesprochen, wie Jesus vom Vater gesandt wurde, bevollmächtigt wurde, wie ihm alles gegeben wurde. Also es fängt an, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und dann fährt er fort, für seine Jünger zu bieten, für so vieles zu bieten, Gott zu danken. Und er hält eine ganze Predigt darin und es ist so wertvoll. Und es ist ja am Ende, dreieinhalb Jahre war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Stellt euch mal vor, die Jünger sind dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Und nach diesen dreieinhalb Jahren sagt der Herr Jesus im Gebet zum Vater, jetzt haben sie erkannt, dass du mich gesandt hast. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Hat es so lange gedauert? Ich finde, das ist ein Trost für uns, wenn wir es auch nicht gleich kapieren. Sie haben dreieinhalb Jahre vielleicht so gebraucht, oder halt so dieses Resümee kann man so verstehen. Sie haben so lange gebraucht, obwohl sie Jesus direkt vor sich hatten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie geglaubt und angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und so weiter. Er führt es so in verschiedenen Facetten aus. Es ist so wunderbar. Ich empfehle euch, lest euch einfach das hohepriesterliche Gebet durch. Ich habe es auch auf meiner Internetseite unter der Rubrik Bibelstellen ist hohepriesterliches Gebet auch drin. Und ich habe diese Unterscheidungen zwischen Gott und Jesus, die Betonung des Gesandtsein und Bevollmächtigtsein, einmal farblich hervorgehoben, weil es mich selbst so ergriffen hat. Ich finde es so wunderbar. Also ich empfehle es euch zur Lektüre. Am Ende seines Lebens, als Jesus am Kreuz hängt, sagt er nicht, ich vergebe euch. Er bittet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die letzte Instanz für die Vergebung liegt bei Gott. Jesus selbst ist bevollmächtigt. Aber hier bittet er seinen Gott und Vater, mein Gott, hat er in dem Zusammenhang ja auch gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen ja nicht, was sie tun. Und das sollte, glaube ich, auch unser Anliegen sein, zu vergeben, die Vergebung für die Leute, die uns anfeinden, zu erbitten. Sie wissen ja nicht, was sie tun, sie wissen es oft einfach nicht besser, sie haben es noch nicht erkannt, wir waren ja auch in dieser viele von uns in dieser Blindheit, wir hatten es nicht erkannt und irgendwann hat Gott uns die Augen geöffnet. Deswegen auch, wir wussten es ja auch nicht. Wie oft habe ich gelesen, dass der Vater allein der wahre Gott ist und ich habe es nicht erkannt. Insofern, Vater, vergib ihnen und öffne ihnen die Augen. Das soll auch unser Gebet sein. Usvel ist sich ein russisches Wort, oder? Man kann so weitermachen, wie gesagt, hier ist mit drin, es wird einem in vielerlei Weise begegnen. Wenn man die Heilige Schrift kennt, werden einem auch diese Auflösungen irgendwie wahrscheinlich auffallen oder Gott schenkt sie einem unter Gebet. Es geht nicht immer sofort, es braucht seine Zeit, aber Gott gibt es. Ich komme zum vorletzten Punkt, relativ kurz, die Konsequenzen. Was ist es, wenn Jesus Jahwe wäre? Was wäre dann? Was hätte das für Konsequenzen? Was hätte das für Folgen? Ich habe mal ein paar aufgelistet. Sie sind nicht vollständig. Ich möchte auch gar nicht ganz ausführlich darauf eingehen, weil es gibt eine ganz schlimme Konsequenz. Aber wenn Jesus Gott selbst ist, dann ist er halt nicht Gottes Sohn. Entschuldigung. Entweder er ist Gott oder sein Sohn. Entweder er ist der Höchste oder Sohn des Höchsten. Entweder Gott ist Mensch geworden oder Gott hat seinen Sohn gesandt. Dann ist Jesus auch nicht der Gesalbte Gottes. Dann ist Jesus nicht zur Rechten Gottes. dann haben wir keinen Beistand beim Vater. Und als Folge muss die ganze Bibel umgeschrieben werden. Jedenfalls sehr, 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 sehr vieles. Es gäbe jetzt wirklich unzählige Punkte, das darzulegen. Jürgen Laub ist da fleißig als am Computer. Er hat auch mal so eine Liste erstellt. Wenn Jesus Gott ist, dann, ist Maria Gottesgebärerin, dann, es sind, ich glaube, 200 verschiedene Punkte, die er so aufgeführt hat. Für manche ist es ein bisschen zu lange zum Lesen. Aber es lohnt sich, da mal hineinzuschauen, ist auch zu finden. Wenn Jesus Gott ist, dann, aber die schlimmste aller Konsequenzen, meine ich, wer das alles, wer das nicht glaubt, sage ich mal, könnte man sagen, menschlich gesehen, ja, der ist halt selber schuld, der hat es halt nicht geglaubt. Aber die Bibel geht viel weiter. Wer nicht glaubt, also dieses Zeugnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist ja nicht unsere Erfindung. Das hat der gesagt, der Himmel und Erde erschaffen hat. Dies ist mein Sohn. Und wer das nicht glaubt, 1. Johannes 5, Vers 10, wer Gott nicht glaubt, was ist dann? Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Und das ist die schlimmste Konsequenz. Wenn jemand hurt, wenn jemand stiehlt, wenn jemand Götzendienst macht, wenn jemand den anderen betrügt, dann handelt er gegen Gott. Aber Gott hat immer noch recht, weil er sagt, alle Menschen sind Sünder. Wir tun nur dementsprechend, leider. Nicht zu rechtfertigen, aber ja. Aber wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Ich meine, das ist das Schlimmste. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Und die Begründung ist, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und das, ihr Lieben, ist die Ernsthaftigkeit in dieser ganzen Angelegenheit. Wer Jesus Christus zu Gott selbst macht, der glaubt Gott nicht. Und ich sage das nicht, um diese Leute nun zu verdammen, zu verurteilen oder sonst was, sondern um uns die Ernsthaftigkeit aufzuzeigen, um was es geht. Es geht darum, Gott zum Lügner zu machen oder eben die Wahrhaftigkeit Gottes auf den Leuchter zu stellen. Es geht um sehr viel. Das ist meines Erachtens die wichtigste aller Konsequenzen. Und nun, nochmal zur Erinnerung, den Vers, den ich eingangs gelesen hatte. Der alles gemacht hat, er spricht. Und aus seinem Mund kommt Wahrheit hervor. Ich bin Gott und dies ist mein Sohn, geht aus Gottes Mund hervor. Psalm 33, Vers 4, Psalm 33 wurde schon mehrfach erwähnt, dort steht, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Zwei Aspekte, ich habe deswegen Erinnerung und Ausblick als Überschrift gewählt. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, er hat Dinge verkündigt, also es ist verlässlich. Was er zusagt, hält er gewiss, das ist die Zukunft. Und darum, damit möchten wir uns nun im letzten Punkt beschäftigen, der Ausblick. Worum geht es? Gott hat alles erschaffen. Gott hat die Menschen gemacht und den Adam und Eva dazu dafür geschaffen, damit sie herrschen sollten. Klingt zwar ein bisschen unchristlich, wenn man sagt, sie sollen herrschen, aber dafür hat Gott die Menschen gemacht. Und dann ging die Menschheitsgeschichte von Staaten, wie wir sie kennen. Es kam zur totalen Katastrophe, es kam zur Sintflut, es kam zur Berufung eines einzelnen Menschen, Abraham. Komm heraus, komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott beruft den Abraham, führt ihn in dieses Land, zeigt ihm das Land und Stephanus sagt, Gott hat ihm keinen Fußbreit Besitz darin gegeben. Aber Gott verspricht dir und deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land zum ewigen Besitz geben. Oh, Entschuldigung. Das ist zwar wieder falsche Vers euch dargestellt. Ich überspringe mal ein bisschen. Genau. Dem Abraham hat Gott das verheißen. Dir und deine Nachkommen zum ewigen Besitz. Der Vers, der zuvor da war, Hebräer 1, dort steht, dass Gott Jesus zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Und Galaterbrief zeigt uns, dass dieser Nachkomme nicht die die alle Nachkommen per se sind, sondern deinem Nachkommen, von einem wird dort ausdrücklich so dargelegt, und der ist der Christus, Jesus. Er ist der Erbe aller Dinge. Es geht zuallererst um seine Nachkommen, aber es ist die Nachkommenschaft Abrahams schon auch insgesamt gemeint. Dir und deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben zum ewigen Besitz, verspricht Gott dem Abraham. Aber er bekommt keinen Fußbreit drin zum Besitz. Er hat eine Höhle gekauft als Friedhof. Das war das Einzige, was er sozusagen sein Eigen nennen konnte, aber dafür musste er bezahlen. Das war keine Gabe Gottes in dem Sinn. Und dann wird in Hebräer 11 von vielen Vorbildern des Glaubens geredet, die sich nach diesem Vaterland sehnten. Die Väter auf der Wüstenwanderung, die haben sich nach diesem Land gesehnt. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein Land, der, ja, es gab ja viele Verheißungen. Sie haben sich danach gesehnt. Es geht um dieses Land. Die Liste wächst jetzt. Wird immer kleiner. Das Erbe. Sie haben sich nach diesem Land gesehnt. Und dann kommt die Auflösung eben, sie hätten ja Zeit gehabt, in dieses Land zurückzugehen, von dem sie ausgezogen sind. Aber nein, sie suchen nach einem himmlischen. Und wie geht's weiter? Was hat Gott deswegen getan? Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es ist aus diesem Land eine Stadt geworden. Ist das gemein? Eigentlich nicht. Geht noch weiter, wird noch kleiner und noch toller. Dieses verheißene Land ist eine Stadt. Und diese Stadt ist die heilige Stadt. Das wird im Hebräer 11 auch beschrieben und in Offenbarung dann eben auch nochmal dargelegt. Diese heilige Stadt ist das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt. Und diese Stadt wird dann beschrieben, siehe, das Zelt oder das Haus Gottes bei den Menschen. Also, sie erwarteten das Land. Gott hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese Stadt ist ein Haus. Das Haus Gottes bei den Menschen. Und dieses Haus ist eine Frau. Es ist die Braut für das Lamm. Das Vaterland ist eine Stadt. Die Braut für das Lamm. Ein Haus, das Haus Gottes bei den Menschen. Das ist die heilige Stadt, immer noch. Also es wird nicht wirklich verkleinert. Es hört sich nur kleiner an. Es geht noch kleiner. Diese Stadt, dieses Haus, diese Frau ist der Leib des Christus. Christus das Haupt, alle, die ihm gehören, sein Leib. Es geht noch kleiner. Also, ne, das war's, also das Kleinere ist eben drin, viele Glieder. Du und du und du und du und du, so viele dazu gehören, die sind Glieder am Leib Christi. Alle zusammen sind der Leib Christi, des Christus. Das Haupt von allem ist Christus selbst. Und da gibt es eine Stelle in Epheser 5, ich finde die so wunderbar. Dort wird beschrieben, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhängen. Das verstehe ich gut. Es ist ja wirklich schön, verheiratet zu sein. Hüben wie drüben, also rum wie num. Meistens jedenfalls. aber das liegt in uns drin. Ein Mann braucht eine Frau. Eine Frau braucht auch einen Mann. Das hat Gott zusammengefügt. Und er hat auch dort gesagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Aber was wir in der Ehe erleben, ist noch nicht das Vollkommene, dieses ein Fleisch sein. So schön das auch alles sein mag. Es ist noch nicht das Vollkommene, obwohl es für viele der Himmel auf Erden ist. Aber es ist noch nicht das Vollkommene. Und es ist ein Geheimnis. Zwei Bücher in der Bibel sprechen vom Geheimnis wie so oft wie keine anderen Bücher. Und es ist der Prophet Daniel und es ist der Epheserbrief. Das Wort Geheimnis kommt im Epheserbrief so oft vor wie sonst nirgends in einem Buch im Neuen Testament. Und in dieser Hinsicht auch Paulus sagt, dieses Geheimnis des Ein-Fleisch-Seins, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Dieses vollkommene Ein-Fleisch-Sein erreichen wir hier nicht. Das wird erst geschehen bei Christus und der Gemeinde. Und somit kommen wir eigentlich zum Anfang aller Dinge zurück. Gott hat von jeher von der Wiederherstellung aller Dinge gesprochen. Und der Herr Jesus wird kommen zur Wiederherstellung aller Dinge. Apostelgeschichte 3:21, kann man sich merken, 3:21. Dort steht, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Was Gott zu Anfang an bereitet hat, dass der Mensch über alles herrschen soll, das wird in Christus erfüllt werden. Adam hat gesündigt, hat diese Linie verlassen. Hat Jesus gesündigt? Jesus war gehorsam. Wie weit? Bis hin zu Schmerzen? Nein, gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn, ich kann nicht so hoch fassen, er hat ihn nicht nur über alles auf der Erde gesetzt, was verheißen war. Nein, er hat ihn sogar über alles gesetzt, was auch im Himmel ist. Damit im Himmel und auf der Erde und auch unter der Erde alle ihre Knie in seinem Namen beugen. Alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Alles. Wenn Jesus alles unterstellt ist, ist Jesus dann doch Gott?
Wenn ihm alles
1. Korinther 15, 24. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen sei, so ist klar, logisch, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist die Logik. Das ist logisch. Die Bibel ist so verblüffend einfach. Wenn es heißt, dass ihm alles unterworfen ist, dann ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn Jesus von Gott zum Herrn gemacht wurde, dann ist klar, dass Gott ausgenommen ist, dann ist er drüber. Ich kann euch nur die Vollmacht erteilen über mein Konto, wenn ich sie selbst habe. Wenn ich die Zahl nicht vergessen habe oder das Kärtle habe, zum Beispiel. Und so weiter. Dass Gott über allem ist, ist völlig klar. Bei Melchisedek, was unser Lukas dargelegt hat, hatte er auch diesen Vers zitiert, ohne jeden Zweifel, also völlig logisch, dass das Geringere vom Besseren gesegnet wird. Es ist logisch. Die Bibel ist nicht unlogisch. Das ist das Ziel, das Gott vorhat. Und jeder von uns soll ein lebendiger Stein sein, in diesem geistlichen Haus, dieses heilige Priestertum. Und das alles zusammen ist die Wohnung Gottes bei den Menschen. Christus das Haupt, alle, die ihm gehören, sein Leib. Das zusammen ist das Haus, in dem Gott bei den Menschen wohnt. Die Königsherrschaft Gottes bis an die Enden der Erde ausgebreitet wird. Von einem einzigen Land aus, Israel. Von einer einzigen Stadt aus, Jerusalem. Das neue Jerusalem, das neue Land, die neue Erde, alles neu. Man wird an das Alte nicht mehr denken. Es wird keine Veränderung in dieser Königsherrschaft mehr geben. Daniel 2, Daniel 7. So viele verschiedene Prophezeiungen. Sie werden erfüllt werden. Es wird anders sein, als wir es erwarten. Es wird auch noch etwas anders sein, als ich es hier darstelle. Warum? Die Jünger hatten die Schrift, dass der Christus leiden sollte und danach in seine Herrlichkeit hineingehen. Sie haben sie nicht verstanden. Einfach nicht alles berücksichtigt. Jesus klagt sie wohl auch an und sagt, oh ihr Toren, und im Herzen zu träge, alle dem zu glauben, was geschrieben steht. Musste nicht der Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Ich bin überzeugt, dass in meiner Darstellung viele Fehler noch drin enthalten sind. Oder dass es anders sein wird, als wir erwarten, weil Gott nicht unsere Erwartungen erfüllt. Aber alle seine Verheißungen, sein Wort ist zuverlässig. Was er sagt, das hält er gewiss. Ich habe es hier nochmal aufgelistet, ein paar der Bibelstellen dazu, wie es eigentlich immer verkleinert wird und trotzdem immer größer wird, immer herrlicher wird und irgendwie greifbar wird, weil viele Aspekte, die uns im Neuen Testament begegnen, da sich drin wiederfinden und irgendwo halt angegliedert werden können. Dann ist eben Stadt und Land kein Widerspruch, dann ist Haus und Stadt oder Land kein Widerspruch, sondern die Vervollkommnung ist. So, ja. Von dieser Stadt wird gesagt, es geht eben um den Erbe und um das Erbe. Diese Stadt ist das Zelt Gottes bei den Menschen. Und dann wird ihm gesagt, dem Johannes, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. als ob es nicht schon oft genug in der Bibel stünde, wird es hier nochmal gesagt. Diese Worte, die von Gott kommen, sind gewiss und wahrhaftig. Und dann kommt die Verheißung. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Ihr Frauen habt Pech gehabt? Nein, wie wird es sein? Ich mag die Leonie, aber sie wird nie erben von mir. Warum nicht? Weil sie nicht mein Kind ist. Es gibt aber, sie ist auf dem besten Weg dazu, doch zu erben. Warum? Weil sie befreundet ist mit meinem Sohn und wenn es so weitergeht, ihr seine Frau wird. Ich werde nicht Leonie im Erbe bedenken wahrscheinlich, sondern meinen Sohn. Aber weil sie ihm gehört, wird sie miterben. That's it. Der alles erbt, ist Jesus. Hebräer 1, Gott hat ihn zum Erben aller Dinge eingesetzt. Was bleibt dann für uns? Nicht. Niet, null. Es sei denn, wir gehören ihm. Römer 8. Gott hat den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gegeben, der da ruft, Abba, Vater. So sind wir nun eben Kinder Gottes. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist alles. Die, die dem Christus gehören, sind ja automatisch mit ihm Erben. Und somit, Leonie oder eben alle diese Schwiegerkinder sind Erben von mir, wenn es noch was zu vererben gibt, eben weil sie meinen Kindern angegliedert sind. Und so, wenn wir dem Christus gehören, sind wir Miterben. Gott hat ihn dazu gemacht. Ist Jesus Christus Yahweh? Ich denke, die Frage kann einmal mehr eindeutig mit Nein beantwortet werden. Was ist Jesus? Er ist der Christus Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Erbe aller Dinge. Und Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Amen, ja. Amen. Auch dafür sei Gott die Ehre. Der Applaus gebührt wirklich, oder die Ehre gebührt ihm, nicht mir. Es ist ja sein Wort, was sich leider verunreinigt, in irgendeiner Weise, nicht absichtlich, aber doch irgendwo verunreinigt dargebracht habe. Und ich möchte eben nicht auf das Büchle direkt oder Internetseite oder sonst was hinweisen. Da drin steht es, in der Heiligen Schrift. Und es geht nicht nur um einen Vers, sondern das wirklich recht zu erfassen. Aber ich freue mich, dass es mir auch so aufgeschlossen wurde und dass ich es euch so darlegen durfte. Und Gott sei die Ehre dafür. Ja. Amen. Amen. Amen.